Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Philipp Schmid und der Flötist Hans-Peter Ogier ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Flötist ist ja im Grunde richtig, man könnte auch Panflötist sagen, oder?
Ja, ich denke, das könnte man auf alle Fälle so bezeichnen.
Also man fängt vermutlich nicht als Panflötist an, sondern als Flötist, oder wie war es bei Ihnen?
Nein, bei mir war es tatsächlich so, dass ich als Panflötist begonnen habe. Mhm. Und das im Alter von circa 8 Jahren. Mhm. Weil es hat in dieser Zeit so eine Art Modewelle, wenn ich das mal so bezeichnen darf, gegeben. Das heißt, es hat ein paar rumänische Panflötisten gegeben, die von Rumänien nach Westeuropa oder auch in die Schweiz gekommen sind, zum Teil auch da gelebt haben. Und das hat ein bisschen wie eine Art einen Boom kreiert.
Ja.
Und im Zuge dessen habe ich mich dann auch diesem Instrument gewidmet.
Wie fängt man da an als 8-Jähriger mit so einem Instrument?
Das war ganz interessant, weil es war eigentlich mein Vater, der mit dem Spiel auf der Panflöte begonnen hat. Und das hat mich dann irgendwie angesteckt. Man hat da irgendwie eine alte rumänische Schule gehabt. Und da ist man Schritt für Schritt ist man da hineingewachsen dann.
Ist es ein bisschen frustrierend am Anfang oder ist es gleich so, dass man da schön Töne rausbekommt? Wie ist es für ein Kind?
Also für die Kinder ist es meist so, dass sie etwas an Zeit brauchen, bis sie die Lippen formen, bis sie die Embouchure quasi gefunden haben. Dann aber geht es relativ zügig mit den ersten kleinen Stücken und so weiter. Ich denke, der Knackpunkt oder die Schwierigkeit, die kommt ein bisschen später, so ab dem 3., 4., 5. Spieljahr, wenn es dann wirklich dran geht, schwierigere Sachen in Angriff zu nehmen. Dann denke ich, wird es von den Bewegungsabläufen, von der Neueinstellung, von der Embouchure und so weiter, wird es dann etwas heikler.
Aber Sie haben sich verliebt in diesen Klang, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Ich habe da auch das Glück, dass ich alte Schallplatten zu Hause gefunden habe mit Aufnahmen von diesen Musikern und die haben mich schon in den Bann gezogen, definitiv.
Und so klingt es zum Beispiel bei Antonio Vivaldi. Hans-Peter Ogier und das Ensemble Fratres auf NR Kultur mit dem ersten Satz aus dem Concerto A-Moll, Reumverzeichnis 108 von Antonio Vivaldi. Und Hans-Peter Ogier ist heute bei uns zu Gast. Sehr menschlicher Klang kommt mir das so vor. Also mir kommt es so vor, als wäre da im Vergleich zu anderen Instrumenten vielleicht auch möglichst viel der Spieler zu hören. Ist es falsch?
Nein, ich denke, das sehen oder hören Sie ganz richtig. Ich denke, es ist ja ein Ziel von dieser Interpretation, dass eine Art Improvisation auch zustande kommt. Und die Improvisation besteht bei uns jetzt in dem Fall darin, mit möglichst eigenen, wie soll ich sagen, Worten diese Musik auszusprechen.
Und es ist auch der Körper des Spielers sozusagen auch zu hören durch das Instrument.
Absolut. Also das ist, denke ich, da ist man ganz, ganz, ganz nah an der Stimme dran eigentlich. Also das ist sehr etwas Unmittelbares. Das stellt man sich ja auch sehr, als Ausführender stelle ich mir das wirklich sehr gesanglich vor.
Ja.
Also das Mitsingen, das innerliche Mitsingen ist ein wesentlicher Bestandteil, weil wir ja auch eigentlich nichts sehen von dem, was wir machen, oder?
Das stimmt, also Sie müssen es blind treffen, die Töne sozusagen.
Im
Gefühl haben,
ja,
wo die Töne zu finden sind. Wenn wir auf der Straße uns umhören würden fragen, was verbinden Sie mit der Panflöte oder welche Musik fällt Ihnen da ein? Sie haben mal so ein paar Ausschnitte. Wahrscheinlich wäre das hier dabei.
Ja.
I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would.
In diesem Fall von Simon und Garfunkel sogar, El Condor Pasa, also das ist so südamerikanische Musik, das verbinden wir ja oft mit der Panflöte.
Ja.
Ist es ein Image-Schaden in dem Fall für Ihre Musik?
Also ich denke, es gibt wie zwei Aspekte. Also einerseits würde ich sagen, es gibt einen großen Reichtum an Panflöten-Traditionen oder Panflöten-Kulturen, wenn ich das so sagen darf. Quasi auf jedem Kontinent finden sich andere Ausprägungen. Also Sie haben jetzt diese südamerikanischen Panflöten angesprochen, dann gibt es ja auch welche in China, es gibt welche in Afrika, es gibt in Europa natürlich die Tradition der Nai, also der rumänischen Panflöte, gibt aber auch im Tirol noch andere Formen. ich denke, da ist sicher mal etwas sehr Reiches da, eine große Vielfalt. Etwas anderes ist vielleicht, wie die Panflöte in den letzten 30, 40 Jahren behandelt worden ist. Und die ist ja schon so ein bisschen ins Kitschhafte, ja, gedriftet. Und mit dem verbinden sehr viele Leute das auch, dieses Instrument. Aber ich denke, es ist eigentlich nicht so. Also ich persönlich zum Beispiel, ich mag auch die südamerikanische Tradition, finde die sehr inspirierend und sehr reich. Mhm. Problematisch wird es dann, wenn es irgendwie das Image komplett wechselt.
Eins dieser ganz kitschigen Stücke ist das hier zum Beispiel. Das haben Sie auch schon ganz oft gehört, oder?
Sehr oft.
von James Last, und dann später nochmal Kill Bill, was genau, auch in diesem Film nochmal ein ganz anderer. Aber ich meine, es ist trotzdem schön und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es eben so ein uraltes Instrument ist, was vielleicht auch so archaische Grundbedürfnisse des Menschen anspricht.
Ja. Und ich denke, es ist sehr etwas Authentisches auch, etwas direkt aus der Seele des Menschen gesprochen, kann man sagen. Also ich finde auch immer diese griechische Sage von der Entstehung der Panflöte, finde ich ja eigentlich, die hat man so oft gehört, so oft gelesen, und doch, finde ich, gibt es irgendwie etwas Faszinierendes. Also diese Geburt des Instrumentes war ja nicht ein Akt der Schönheit, sondern das war ja ein bisschen eine wilde Geschichte, wenn man sich vorstellt, wie der Gott Pan diese Nymphe Syrinx verfolgt und die sich einfach im letzten Moment in ein Bambusrohr verwandeln lässt, und er schneidet die, bindet die zusammen, spielt darauf, damit er irgendwie mit ihr verbunden ist. Da mischen sich symbolisch ganz viele Sachen. Das ist irgendwie auch faszinierend.
Ein anderes griechisches Stück habe ich auch noch gefunden, das griechische Panflötenorchester. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ein ganz ulkiges Stück.
Gerne.
Sherry Sherry Lady von Modern Talking, vom griechischen Panflötenorchester gespielt. Also im Musikarchiv gibt es wirklich reichhaltig vieles davon. Die Stücke, die Sie spielen, sind ja auch nicht von Vivaldi jetzt für die Panflöte geschrieben worden.
Ja,
was ist wichtig, wenn man sich dieses Stück umarbeitet?
Wichtig ist die Herangehensweise auch. Also ich möchte Ihnen etwas ausdrücken. Ich möchte diesen barocken Spirit treffen, eigentlich. Also mit dieser Herangehensweise gehe ich an das Stück heran, und ich möchte auch, dass es musikalisch bleibt, dass es etwas ausdrücken kann, dass es eine Aussage hat. Und ich denke, dass die Leute im Barock ja grundsätzlich in der Wahl der Instrumente sehr viel freier waren, als dass man das später war. Oder wir haben das Gefühl, diese barocke Sprache können wir mit diesem Instrument auch ganz gut ausdrücken.
Also es ist sozusagen auch eine Art historische Aufführungspraxis eben mit ganz weit entfernter Historie, wenn man das Alter des Instrumentes sich überlegt.
Ja, ich denke schon. Also das ist ja ganz interessant. Man hat ja diese römische Panflöte, also die sind ja wirklich sehr alt. Zum Beispiel das älteste in der Schweiz gefundene Instrument, das ist eine Panflöte, das ist ganz faszinierend. Dann im Mittelalter die Frestelle. Man hat auch in Museen in Paris gibt es Panflöten aus dem 18. oder aus dem 17. Jahrhundert. Also da gibt es irgendwie schon eine Tradition.
Mhm.
Es ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk, da irgendwie beweisen zu wollen, dass das auch schon auf Panflöte gespielt worden ist. Ich denke einfach, die Musik, die Interpretation, die muss im Vordergrund stehen.
Also es geht nicht darum, welche Töne kann ich überhaupt spielen auf dem Instrument. Ist es sehr begrenzt im Vergleich zu eine Oboe oder eine Flöte oder eine Violine?
Das ist eigentlich variabel, weil die Größe des Instruments kann man ja anpassen. Also ich spiele meistens auf mehreren verschiedenen großen Instrumenten, sodass ich den Umfang doch erweitern kann und wechseln kann, je nach Stil oder Stück.
Wie viele Töne hat eine Panflöte überhaupt?
Das hängt ab. Es gibt Panflöten mit 24, 25 Ganztönen. Dann kommen natürlich die Halbtöne dazu. Meistens sind sie um die 3 Oktaven, etwas mehr als 3 Oktaven.
Auf ihrer neuen CD ist auch Telemann vertreten. Großes Telemann-Jahr mit dem 250. Todestag in diesem Sommer. Was macht für Sie die Klasse von Telemann aus im Vergleich zum analytisch sensiblen Bach oder zum leidenschaftlichen Händel?
Telemann hat mich einfach immer schon angesprochen. Also ich habe das als Jugendlicher gespielt, dann im Studium wieder. Und dann habe ich auch auf eine barock gestimmte Panflöte gewechselt. Und dann habe ich gedacht, jetzt war es an der Zeit, dass wir das mal aufnehmen. Dann habe ich das große Glück gehabt, mit dem Ensemble Fratres wirklich einen Partner zu finden, die sehr ähnlich denken. wie ich das tue. Mir gefällt einfach diese, ich finde, seine Musik ist sehr subtil. Ich denke, er hat seinen doch sehr eigenen Stil, den er aus der Mischung aus französischem, italienischem Barock gefunden hat. Das spricht mich persönlich sehr an.
Hans-Peter Ogier ist heute bei uns zu Gast. Gerade haben wir ein Stück von der aktuellen CD gehört mit Telemann und mit dem Ensemble Fratres. Das Ensemble haben Sie gerade schon angesprochen. Ich hatte jetzt gerade auch bei der instrumentalen Einleitung erstmal das Gefühl, dass man schon hört, dass ein besonderes Instrument kommt, obwohl die Panflöte noch gar nicht zu hören war. Also dass die sozusagen schon wirklich so eingestimmt sind auf dieses Instrument. Woher kommt dieses Glück?
Ja, absolut, weil ich denke, dass dieser Umstand ist auch dem zu verdanken, dass wir alle, die beim Ensemble Fratres mitspielen, die Reglage, also die Einstellung der Instrumente, die Bogen und so weiter und auch meine Flöten, wir haben die allesamt vom gleichen Instrumenterbauer. Da gibt es dann schon einen großen Konsens.
Also zu groß darf das Ensemble auch nicht sein, um eine Panflöte zu begleiten, oder?
Das ist richtig. Das Ensemble ist eigentlich einfach besetzt jetzt da.
Ist es die Schwierigkeit, wenn man, sagen wir mal, sich große Werke mit großem Orchester, das fällt dann doch eher schwer?
Das ist, denke ich, auch machbar. Ich habe das auch schon gemacht, zum Teil mit wirklich größerem, modernerem Orchester. Ich denke, das ist auch ein bisschen eine Diskrepanz, manchmal interpretatorisch halt dann. Aber von der Lautstärke her des Instruments, da geht es meistens eigentlich schon. Ja. Die Klangfarben sind doch sehr verschieden dann.
Wie haben Sie Ihre Technik dann verfeinert, nachdem Sie als Kind angefangen haben? Wie studiert man sowas dann?
Ja, die Ausbildung als Kind, die war ja nicht ganz so einfach. Ich glaube, das ist einmal schon war es dem zu schulden, dass ich eigentlich in den Bergen aufgewachsen bin, dass der Weg zu einem wirklich professionellen Lehrer nicht ganz einfach war und dann auch sehr weit war. Ich habe dann an der dortigen Musikschule Unterricht genommen, bin später dann nach Genf gefahren, zu Simeon Stanchus-Hirangs. Der war ja damals in den 80er, 90er Jahren doch eine recht bekannte Größe. Habe sehr lange bei ihm Unterricht genommen, circa 10 Jahre. Habe Teile des Studiums bei ihm absolviert und habe dann eine Phase gehabt, wo ich das Gefühl hatte, also ich hatte wie zu wenig Selbstvertrauen zu sagen, nein, das Instrument in der klassischen Musik, das kann so existieren, das hat seine Daseinsberechtigung und habe mich dann an Querflötistinnen und Querflötisten gewandt, die haben mir auch Unterricht und erteilt, das war circa waren 4 Jahren, da bin ich sehr dankbar für diese Zeit auch. Habe dann aber wieder gemerkt, nein, ich muss wirklich in den Kern des Instruments vordringen und habe dann das Glück gehabt, dass ich 2008 eine CD gemacht habe, die erste CD Arpeggione. Habe durch diese CD sehr interessante Leute kennengelernt, eben das Ensemble Fratres, den Instrumentenbauer Luc Preteau, den Pianisten Michel Kiener und auch einen Aufnahmetechniker Jean-Daniel Noir. Und die haben mir sehr geholfen bei dieser Suche, quasi zurück zur Wurzel, zum Mitte des Instruments.
Wenn Sie sagen, in den Bergen aufgewachsen, wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ein Dorf in der Nähe von Zermatt, in der Nähe des berühmten Matterhorns. Mhm. Das heißt, es hat damals natürlich schon eine Musikschule gegeben, das war ganz schön. Der Vorteil war auch, dass die Ablenkung nicht besonders groß war. Also ja. Wir haben ein bisschen Ski gefahren, natürlich, wie das alle tun da. Haben Musik gemacht, auch in der Familie. Ja, das war ganz schön.
Also die Panflöte ist auch ein geselliges Instrument in gewisser Weise.
Es ist ein sehr geselliges Instrument, ja. Es ist auch sehr leicht, man kann es eigentlich immer mitnehmen.
Ja. Sie haben ja noch ein kleines dabei, was wir nach dem nächsten Stück ein bisschen hören wollen oder was darauf überhaupt so möglich ist. Jetzt hören wir nochmal Telemann. Ist es schade, dass Telemann nicht wirklich für die Panflöte was geschrieben hat, obwohl es ja eigentlich immer gab?
Das ist, ja, es gibt ja ein bisschen diese Diskussion, die wir auch im Booklet des Albums behandeln, ob diese, wie weit oder was genau Telemann mit dieser Flûte pastorelle meint, die er immer wieder anspricht. Natürlich, es war schön, wenn wir Kompositionen haben von ihm, wo er ganz klar schreibt, das ist für die Panflöte gemacht. Das andere, diese andere Thematik überlasse ich lieber den Musikwissenschaftlern. Ich denke einfach, die Musik liegt diesem Instrument sehr gut und aus diesem Grunde haben wir uns auch da bedient.
Hans-Peter Ogier zusammen mit dem Ensemble Fratres aus dem Concerto D-Dur von Georg Philipp Telemann, Allegro in Klassik à la carte. Und heute ist Hans-Peter Ogier bei uns zu Gast, hat auch eine kleine Panflöte mitgebracht, ja. Sozusagen, um mal was zu zeigen. Es ist aber nicht das Instrument, was wir gerade gehört haben.
Nein, das ist nicht das Instrument, das Sie gehört haben. Das Instrument, das Sie gehört haben, ist eine barockgestimmte Panflöte. Die ist ein wenig größer als das Instrument jetzt, das ich da habe. Dieses Instrument benutze ich oft, wenn ich rumänische traditionelle Musik spiele.
Ist ungefähr so, würde ich mal sagen, 30 Zentimeter, also wie so ein großes Lineal. Und genau. So, dass man es ganz gut in der Hand nehmen kann. Aus welchem Holz ist diese Flöte jetzt?
Die Röhren, die sind aus Bambus, ganz normal. Der Fuß unten, der ist aus Palisander gefertigt.
Also es ist schon auch immer ein sehr, sehr kostbares Instrument, was man da mit sich herumträgt.
Das ist sehr kostbar, ja. Vor allem, weil es von dieser Art Panflöten gibt es wirklich nur noch sehr, sehr, sehr wenige Exemplare.
Da bin ich. Und Panflöten sind unten immer geschlossen. Ich wusste gar nicht, dass die Röhren unten immer zu sind.
Ja, die sind unten immer geschlossen, genau. Ja.
Wie würde man jetzt, wenn man noch nichts davon versteht, wie würde man jetzt hineinblasen oder was sind die ersten Töne, die man entlocken könnte?
Ja, die ersten Töne, die beschreibe ich oft so wie in eine leere Flasche hineinblasen. Also beginnt man, schaut man, dass die Embouchure mal stimmt, dass der Winkel stimmt, weil indem dass ich das Rohr leicht abdecke, dann kann ich auch quasi auf die chromatische Leiter gehen. Also zum Beispiel, wenn ich ein A spiele, kann ich den Winkel ändern, dann komme ich aufs Kies oder aufs Ass.
Ah, so verstehe. Also es ist nicht, wie man sich das vorstellt, dass es wie beim Klavier die schwarzen Tasten dahinter wären, sondern es ist wirklich durch Neigen dann zu machen.
Richtig, genau. Also die Grundtonleiter ist eigentlich G-Dur und dann durch Abdecken komme ich auch auf die chromatische Leiter.
Die Flöte ist nicht zu stimmen sozusagen, also mit einem Instrument wie Klavier oder einer Orgel oder Vibraphon, was man nicht stimmen kann, da wird es dann schon schwierig, wenn die Instrumente nicht zusammenpassen.
Ja, also es ist so, die Panflöte ist wirklich stimmbar. Das Problem in Anführungszeichen ist einfach so, dass ich jedes Rohr einzeln stimmen muss.
Ja.
Das heißt, am Ende des Rohres befindet sich ein kleiner Korkzapfen und auf diesem Korkzapfen drauf ist Bienenwachs aufgedrückt und jetzt kann ich diesen Bienenwachs rausnehmen oder hineinstopfen, je nachdem, und verändere so die Tonhöhe.
Also so wie man bei der Flasche was rausgießen oder reingießen würde,
genau,
um sie zu stimmen.
Genau.
Wir haben ja auch, lustigerweise haben wir hier zwei Flaschen. Moment mal. Als ich hier so saß, hab ich das probiert mit den Flaschen.
Das funktioniert.
Das ist ungefähr ein G, würde ich sagen. Vielleicht ein C.
Ja.
Aber vielleicht könnten wir was zusammenspielen.
Okay.
Ich spiele auf den leeren Flaschen und Sie spielen auf der Panflöte.
Okay. Dazu. Schönes Duett.
Ja, aber schon ein schönes Duett auf leeren Flaschen, ein dilettantischer Moderator und ein professioneller Panflötist zusammengespielt. Was sind Dinge, die wirklich unspielbar sind auf der Panflöte? Zweistimmig geht auch nicht, oder?
Zweistimmig auf einem Instrument, so meinen Sie?
Ja.
Das geht nicht, nein. Also es gibt schon einfach die Möglichkeit, dass man versucht, zwischen die Rohre irgendwie... Das ist jetzt ein Effekt, den manche zeitgenössische Kompositionen verlangen. Aber nein, ansonsten wird das schon zu schwierig.
Was ist noch besonders schwierig?
Besonders schwierig wird es dann, wenn die Intervalle immer sehr weit auseinander liegen. Also gibt es ja bestimmte auch Flötenliteratur, die sich extrem schnell chromatisch bewegt, Perlen von oben nach unten und umgekehrt. Und da finde ich, da muss man schon einfach gut auswählen, was liegt im Instrument oder wo bin ich noch in der Stärke des Instruments oder wo verlasse ich das? Also ich denke, dass die Wahl dieser Werke ist dann einfach sehr wichtig.
Und bei einem Lauf von unten nach oben wird jeder Ton einzeln gespielt oder kann man auch auf den gleichen Ton, man kann wahrscheinlich beides machen.
Ja, kann ich so machen. Das ist leicht einzeln oder...
Ah.
Das wäre dann wie ein Glissando.
Das wäre so wie der Bariton in Mozarts Zauberflöte.
Genau,
diese fünf Töne. Jetzt hören wir ein Stück, das auch für ein spezielles Instrument geschrieben ist, Arpeggione, Sonate von Franz Schubert. Und hier, wie nähert man sich einem Instrument, was es eigentlich sozusagen auch nicht mehr gibt oder auf der Arpeggione diese Sonate nicht gespielt wird, dann noch auf einem besonderen Instrument wie der Panflöte?
Ja, ich kann mich gut erinnern, als ich dieses Werk in Angriff genommen habe. Also das war so, dass meine Schwester, die ist ja Flötistin, die hat mir dieses Werk hingelegt und gesagt, versuch das mal, das wäre doch was. Und das hat mich fasziniert und ich habe dann natürlich auch Aufnahmen angehört mit dem Arpeggione und so weiter und habe gefunden, das ist auch so etwas sehr Authentisches, das es eigentlich so nicht mehr gibt oder sehr, sehr selten. Und habe gedacht, das versuche ich jetzt mal. Mhm. Und habe mich so an das Werk rangetastet, Schritt für Schritt. Habe es immer wieder auch.
Weil es so vielleicht so ein gläsernes oder so ein zerbrechliches Instrument ist, diese Arpeggione, ist es so eine Mischung aus Gitarre und Bratsche.
Ja, ja.
Passt die Panflöte eigentlich besonders gut dazu?
Hatte ich auch den Eindruck, ja.
Adagio aus der Sonate Arpeggione von Franz Schubert, hier für Panflöte und Klavier, und gespielt von Matthias Clausen und Hans-Peter Ogier, der heute bei uns zu Gast ist mit seiner Panflöte. Wirklich sehr, sehr menschlich, sehr zerbrechlich, auch sehr, sehr rührend in dieser Fassung, wenn man das hört. Und es hat schon sehr, sehr viel mit Gesang zu tun. Und was ich auch selten finde, ist, dass man wirklich den Menschen so sehr hört hinter dem Instrument. Mhm. Also bei der Panflöte finde ich noch mehr als bei anderen Instrumenten.
Ja, das denke ich, dass das halt einfach auch ein bisschen ein Bestandteil ist von der Arbeit, die wir in letzter Zeit machen. Also wir wirklich versuchen, wie in der Renaissance oder im Barock auch, dieses Ideal von der Sprache in der Musik auch auf die Instrumente zu übertragen.
Hat denn die Ausbildung auch viel mit Atmung, mit Vibrato, also eher was von der Sängerausbildung?
Es hat eine Zeit gegeben, wo ich mich mit dem wirklich beschäftigt habe, wo ich also Gesangsunterricht genommen habe, wo ich in Chören mitgesungen habe. Persönlich habe ich das gewünscht damals und habe das auch so machen können, zum Glück.
Schon wichtig zu wissen, wo man ein Vibrato setzt und wie der Ton, also man muss schon wissen, wie der Ton endet, bevor man ihn beginnt, im Zweifel, im besten Fall.
Und wir haben da halt auch eine schöne Möglichkeiten, denke ich jetzt, wenn ich das mal zeigen darf, wir können quasi ein Zwerchfell-Vibrato machen. Oder dann halt auch mit der linken Hand.
Ja, verstehe.
Da gibt es wie, und dann kann ich, oder kann man auch Mischformen von beiden machen. Also das ist dann doch eine schöne Palette, finde ich, von Ausdrucksmöglichkeiten.
Ist es denn sehr, sehr anstrengend, Panflöte zu spielen über einen ganzen Konzertabend?
Natürlich, es ist ein konditionelles Problem, kann es schon sein. Also ich denke, das Wichtigste ist das Diaphragma, also das Zwerchfell, extrem vital und sehr lebendig und sehr agil bleibt. Dann schafft man es gut. Mhm. Ich glaube, es braucht eine gewisse Übung, bis man an diesem Punkt ist, dass das wirklich während einer Stunde ganz, ganz schön funktioniert. Ja.
Aber man muss die Töne schon treffen. Aber es kann trotzdem immer passieren, dass man einmal nicht erwischt. Oder ist es bei Ihnen schon so drin, dass Sie die Töne treffen?
Also das ist natürlich schon ein großes Ziel. Ich habe es ganz live, kann es natürlich immer wieder mal einen kleinen Fehler drin haben, das ist klar. Aber da läuft schon sehr viel halt auch im Kopf ab von der Distanz. Die Vorstellung von der Distanz, die muss eigentlich schon da sein, bevor der Ton kommt. Das ist wie eine Art ein Pfeilbogen, den ich spanne. Wenn ich loslasse, dann ist der Pfeil ja weg. Ja. Dann kann ich nicht mehr beeinflussen. Also quasi, wenn ich von einem Rohr weggehe, dann ist es eigentlich schon programmiert.
Ja. Man würde auch einen anderen Musiker eigentlich nicht fragen, ob er sich mal verspielt. Das ist nur, glaube ich, weil es so eine Mischung aus diesem Mysterium ist, dass man sagt, es sind ganz viele Röhren hintereinander, dass man einerseits so berührt ist von diesem Klang und er einem so vertraut vorkommt, weil es eben auch im Menschen irgendwie vielleicht drin ist. Und auf der anderen Seite man denkt, wie kann man das überhaupt schaffen, da 13 Töne zu springen, und es ist genau richtig.
Ja, das Risiko ist da, ich gebe das ganz ehrlich zu.
Ihre Schwester ist Querflötistin, hören wir jetzt auch gleich mit Ihnen zusammen. Hat die das langweiligere Instrument dann im Vergleich zu Ihnen erwischt?
Ich denke, das ist natürlich eine sehr persönliche Wahl. Meine Schwester hat sehr früh an die Querflöte rangezogen, mich auf die Panflöte. Wir haben aber immer zusammen musiziert, machen das auch heute noch regelmäßig. Das eine schließt das andere, denke ich, nicht aus.
Andante und Rondo von Albert Franz Doppler, Hans-Peter und Marielle Ogier, zusammen mit Matthias Clausen, Panflöte, Querflöte und Klavier. Der Panflötist Hans-Peter Ogier ist heute bei uns zu Gast in Klassik à la carte. Franz Schubert, Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi haben wir schon gehört. Was sind noch andere Komponisten, die Sie gerne bearbeiten würden, oder was sind andere Stile, die Sie vielleicht noch reizen?
Also in letzter Zeit habe ich mich sehr stark mit barocker Musik auseinandergesetzt. etwas, was mich auch immer fasziniert, ist Mozart, zum Beispiel seine Konzerte, die liebe ich. Ich habe es auch mit einer Harfenistin, habe ich am Mozart-Doppelkonzert für Flöte, Harfe gearbeitet. Das finde ich wirklich etwas wirklich Grandioses, auch vom Ausdruck her, von der Sprache, wie unendlich viel da drin steht. Das ist sowas, das mich sehr anspricht in letzter Zeit, aber auch, ich habe vor circa anderthalb, zwei Jahren habe ich ein Projekt gemacht mit einem Zimbalom und einem Kontrabass, wo wir rumänische Musik genommen haben, traditionelle, und auch gewisse barocke Werke dann mit dem Zimbalom als Generalbass, und das habe ich auch sehr spannend gefunden. Dann habe ich mit meinem Kollegen Violoncellisten Mathieu Roquier habe ich ein Duo, Duo Rhythmusis heißt das. Und da können wir wirklich sehr, sehr eng zusammenarbeiten, weil wir wirklich nur zu zweit sind. Und das finde ich eine sehr faszinierende Art der Zusammenarbeit, weil das sehr leicht organisierbar ist, sehr beweglich, und weil es einfach ein tolles Experimentierfeld hergibt. Mhm. Und da machen wir wirklich Musik aus ganz, ganz verschiedenen Epochen und Stilen.
Es ist wirklich auch ein sehr völkerverständigendes Instrument, weil im Grunde jeder Kontinent in seiner Volksmusik irgendwo so eine Art Panflöte findet.
Absolut. Und das erlebe ich auch immer wieder nach Konzerten, die Leute aus verschiedenen Kulturkreisen kommen auf die Musik zu und sprechen das an und sagen, ich kenne das von meiner Heimat in einer anderen Form und so. Also das passiert sehr oft.
Was ist eine faszinierende Flöte, die Sie gerne mal spielen würden, vielleicht weltweit?
Also mich interessiert natürlich die Panflöten allgemein. Also da habe ich immer wieder Lust, südamerikanisch auszuprobieren. Die Querflöte konnte ich zu Hause immer wieder mal in die Hand nehmen und ausprobieren. Aber das ist schon was ganz anderes. Also Blockflöte habe ich als Kind in der Schule spielen quasi müssen. Also da gibt's schon noch viele interessante Sachen.
Aber es ist trotzdem auch ein exotisches Instrument und wird es wahrscheinlich auch bleiben, obwohl es schon so alt ist.
Ja, also es ist und bleibt natürlich ein bisschen ein exotisches Instrument, obwohl ich denke, dass eine doch relativ große Panflötenszene gibt. Also ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland aussieht. Ich glaube, da gibt es auch wirklich viele. In der Schweiz ist das relativ verbreitet. Also die Musikschulen, die bieten das sehr, sehr oft an. Also ich denke, sogar ein Großteil der Musikschulen bietet das mittlerweile an. Es hat noch ein bisschen einen Exotenstatus, aber ja, ich denke, das wandelt sich auch Schritt für Schritt.
Wenn jemand jetzt wirklich Panflöte spielen möchte, wie kann man da anfangen? Kann man schon günstige Instrumente sich kaufen oder kann man irgendwie da schnell anfangen?
An Instrumente kommt man relativ leicht ran jetzt mittlerweile. Und man kann die auch mieten. Also das ist eigentlich, jetzt wird das wie bei anderen Instrumenten auch gehandhabt. Die Kinder mieten die meist im ersten, zweiten Jahr und kaufen die und wechseln auch mit der Zeit auf größere Instrumente. Also das ist wirklich sehr einfach mittlerweile.
Aber es kommt eine Zeit der Frustration, haben Sie vorher gesagt. Was passiert dann?
Also sobald es dann dran geht, dass die Stücke technisch auch anspruchsvoller werden, braucht es halt, denke ich, sehr viel Arbeit von der Bewegung her. Wie Sie gesagt haben, also diese Röhre treffen, das ist dann nicht so einfach. Und ich muss ja auch die Embouchure immer anpassen, ob ich einen tiefen Ton spiele oder einen hohen. Das Zwerchfell muss sehr gut, das ist ein Zusammenspielen von verschiedenen Faktoren, das dann einfach geübt werden muss, so wie halt bei allen anderen Instrumenten auch.
Aber andererseits hält es eher fit, als wenn man immer nur auf der Orgel sitzt.
Ich denke, also es ist ja schon eine physische Anstrengung, die man da machen muss, das ist absolut so. Ich merke das auch immer bei mir selber, oder auch wenn ich mal gewisse Schülerinnen und Schüler unterrichte, wenn sie nicht ganz fit sind, wenn sie leicht erkaltet sind oder so, dann schlagt sich das schon relativ schnell nieder.
Was ist Ihr Ausgleich zur Musik und zur Zartheit der Panflöte?
Ja, mein Ausgleich ist, ich mache natürlich nach wie vor gerne Wintersport. Das mag ich. Ich laufe auch gerne. Sonst muss ich sagen, ich bin halt einfach sehr, sehr viel unterwegs und treffe da immer wieder verschiedene Leute und das fasziniert mich und lenkt mich auch sehr stark ab.
Waren Sie schon mal oben auf dem Matterhorn?
Nein.
Nein?
Das habe ich noch nicht geschafft.
Ich dachte, wenn man da wohnt, dann geht man Sonntagnachmittag.
Spaziert man da hoch. Ja. Also obwohl ich Panflöte spiele, ich bin doch etwas zu wenig fit, um das zu machen.
Aber in der Schweizer Volksmusik ist Panflöte nicht so verbreitet.
Nee, eigentlich gar nicht, nein.
Was wäre der Traum, wenn ein Komponist Ihnen ein Panflötenkonzert schreiben müsste, was sind die wichtigen Punkte, auf die er achten müsste?
Er müsste das Instrument gut kennen. Er müsste eigentlich die Art und Weise, wie das funktioniert, sehr gut verstehen. Eigentlich, wie das Telemann gesagt hat, also man muss einfach die Beschaffenheit der Instrumente kennen. Darum hat er ja auch ganz viele gespielt. Und er muss die Klangfarben gut mit den anderen Instrumenten, entweder in Kontrast oder mischen. Also da muss von den Farben und von der Sprache her schon ein Konsens entstehen.
Also man würde es auch merken, wenn ein Komponist sagt, jetzt nehme ich mal ein bisschen was Außergewöhnliches und nehme eine Panflöte und er kennt es aber nicht gut, dann wäre es schlauer, sich bei einem, der es richtig gut kann, zu informieren, was sind die,
ja,
wie es die großen, ja, Komponisten ja im Zweifel auch also, tun.
Ich arbeite ja auch immer wieder und gerne mit Komponisten, vor allem auch mit jungen Komponisten. Und da nehmen wir uns halt einfach immer die Zeit und setzen uns zusammen. Wir schauen das Instrument an, wir schauen, was es für Klangfarben gibt, was für Artikulationsmöglichkeiten, was für Notationsmöglichkeiten. Meist entsteht dadurch dann wirklich was Schönes. Und sonst ist man ja im ständigen Dialog. Also kann man die Sachen ja auch wieder abändern und korrigieren.
Also kann man sehr gut verstehen, dass Sie sich in den Klang der Panflöte verliebt haben. Und ich hoffe, dass sich noch viele in den Klang der Panflöte verlieben, auch durch Ihre Musik. Hans-Peter Ogier, vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön für die Einladung.
Hans-Peter Ogier war zu Gast in der Sendung Klassik à la carte. Telemann Music for Flute heißt das aktuelle Album. Mit dem Ensemble Fratres bei Brilliant Classics ist diese CD erschienen. Ich bin Philipp Schmid. Ihnen eine glückliche Zeit.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.